SWR 2 aktuell.
Mit folgenden Themen bis 6:30. Der Bundestag ist heute zu seiner wohl letzten Sitzung vor der Bundestagswahl zusammengekommen und es ging vor allem darum, wer denn dann die beste Wahl ist. Wir kommentieren. Das Bundesverfassungsgericht wird 70. Warum es so ein hohes Ansehen genießt, besprechen wir mit einer ehemaligen Verfassungsrichterin. Und die EU-Kommission startet eine neue Eskalationsstufe im Dauerstreit mit Polen um die Justizreform. Wird das Land einlenken? Wir fragen nach. Jetzt ist es 6:15. Ich bin Constanze Schirrer. Einen schönen guten Abend. Ja, der Bundestag kam heute zu einer Generaldebatte zur, wie es heißt, Situation in Deutschland zusammen. Genereller lässt es sich wohl kaum formulieren. Und so sollte es wohl auch sein, denn es war wahrscheinlich die letzte Sitzung vor der Wahl am 26. September. Und unter diesem Titel lässt sich vieles trefflich debattieren, auch wer der beste Kanzler oder die beste Kanzlerin für Deutschland ist. Und so nutzten die Rednerinnen und Redner die Zeit denn auch als Wahlwerbung in eigener Sache. Aus Berlin dazu Jan Zimmermann.
Richtungswechsel. Dieses Wort war in der heutigen Bundestagsdebatte oft zu hören, aus verschiedenen Richtungen. Bei der bevorstehenden Bundestagswahl gehe es um ein Entweder-Oder, sagte die Kanzlerin.
Die Bürgerinnen und Bürger haben in wenigen Tagen die Wahl. Entweder eine Regierung, die mit SPD und Grünen die Unterstützung der Linkspartei in Kauf nimmt, zumindest sie nicht ausschließt, oder von CDU und CSU und Armin Laschet als Bundeskanzler geführte Bundesregierung. Eine Bundesregierung, die mit Maß und Mitte unser Land in die Zukunft führt.
Nicht nur Angela Merkel schaltete heute bei der letzten Bundestagssitzung in den Wahlkampfmodus. Die Kanzlerkandidaten lieferten sich einen regelrechten Schlagabtausch. Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, warf ihren Kontrahenten Laschet und Scholz ein Herumlavieren beim Klimaschutz vor.
Es braucht eine Politik, die sagt, wir machen das jetzt. Es braucht eine Politik, die sagt, wir machen das jetzt, anstatt 17 Jahre weiter in der Kohle drin zu bleiben. 17 Jahre weiter. Und da unterscheiden Sie sich zwischen CDU und SPD an keiner Stelle.
Die Retourkutsche von Unionskanzlerkandidaten Armin Laschet folgte auf dem Fuß. Die Grünen würden alle anderen für Probleme verantwortlich machen, nur nicht sich selbst.
Aber immer so zu tun, als sei alles diese Bundesregierung schuld. In 11 Ländern regieren Sie mit. Und wenn es da nicht gut läuft, sind Sie auch dafür verantwortlich. Man kann sich nicht immer aus der Verantwortung herausziehen.
Auch der Kanzlerkandidat der SPD, Olaf Scholz, rührte die Werbetrommel für seine Politik und sprach vom finanzierbaren Wohnen, von höheren Mindestlöhnen und stabilen Renten.
Die nächsten 10 Jahre werden entscheidend sein für die Zukunft unseres Landes. Die Weichen, die wir jetzt falsch stellen, die werden dazu führen, dass wir nicht es schaffen, die großen Herausforderungen zu bewältigen. Wenn wir es falsch machen, kann uns das Wohlstand und Arbeitsplätze kosten. Wenn wir es richtig machen, werden wir eine bessere Zukunft haben.
Die Opposition arbeitete sich an der Regierungsbilanz der Großen Koalition ab. Wohlhabende würden seit vielen Jahren entlastet, Ärmere belastet, so Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linken.
Familien zahlen in diesem Jahr 600 Euro mehr für Energie. Aber ihr Versprechen war doch, mit der Klimapolitik die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten. Wo ist denn die Entlastung?
Und der Fraktionschef der FDP, Christian Lindner, nahm sich die Corona-Krisenpolitik vor.
Unser Land kommt schlechter aus der Krise als die Wettbewerber. Und das zeigt, dass Deutschland in den vergangenen Jahren dramatisch an Wettbewerbsfähigkeit verloren hat. Und das, meine Damen und Herren, bedeutet übersetzt, Millionen von Bürgerinnen und Bürgern haben schlechtere Chancen auf sozialen Aufstieg als anderswo in Europa und der Welt.
Wahlkampf also im Bundestag. Vor allem die Rede Merkels ist Ausdruck eines immensen Drucks, sagt unsere Berliner Korrespondentin Barbara Kostolnik in ihrem Kommentar.
Heute muss es auch dem Letzten klar geworden sein. Die Union steht mit dem Rücken an der Wand. Ach was, in der Wand. Wie sonst ist es zu erklären, dass die bislang so moderate Kanzlerin, die sich kaum jemals als aggressive Wahlkämpferin hervorgetan hat, im Bundestag mit roten Socken wedelt, als sei sie CDU-Generalsekretärin? Der Druck auf Angela Merkel, jetzt doch endlich mal für den ausgesprochen unbeliebten Unionskanzlerkandidaten Stellung zu beziehen und aktiv zu werben, muss immens gewesen sein. Und auch Merkel muss schließlich eingesehen haben, sie kann nicht länger schweigen. Ob sie aber selbst davon überzeugt ist, dass, Zitat, der beste Weg für Deutschland eine unionsgeführte Bundesregierung mit Armin Laschet als Bundeskanzler ist, die für Maß und Mitte stehen wird. Wo doch viele Menschen denken, dass der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen nicht so sehr Maß und Mitte als vielmehr höchstens Mittelmaß ist. Daran ändert auch die engagierte kämpferische Rede Laschets wenig. Er wird gewusst haben, dass in einer neuerlichen Umfrage ein weiterer Tiefstand auf der nach unten offenen Laschet-Skala erreicht wurde. Die Union rutscht unter 20%. Laschet trauen nur mehr 9% das Kanzleramt zu. Die Lage für CDU und CSU wird immer alarmierender. Und so attackierte er beherzt den SPD-Kanzlerkandidaten Scholz, lieferte sich ein Wortgefecht mit Grünen-Kandidatin Baerbock und versuchte, das Dilemma aufzulösen, warum es nach 16 so guten Kanzlerinnenjahren ein Modernisierungsjahrzehnt mit ihm an der Spitze braucht. Dumm nur, dass er sich derart an seinen direkten Konkurrenten abarbeitete, dass kaum mehr Zeit für eigene Akzente übrig blieb. Grüne als klimaschutzfixierte Industrie- und Arbeitsplatzvernichter, SPD als verantwortungslose Schuldenmacher und Steuererhöher. Laschet zeichnete ein Bild der Situation in Deutschland, als stünde der Untergang des Abendlandes unmittelbar bevor, wenn die Union nicht mehr auf der Regierungsbank sitzt. Das ist ziemlich arm. Von einem Kandidaten einer Partei, die sich Volkspartei nennt, erwartet man doch etwas mehr als ein Bekenntnis zur Automobilindustrie, der Warnung vor Clankriminalität oder dem ollen Schreckgespenst von Rot-Rot-Grün. Was also bleibt nach diesem Auftritt? Die Union hat sich offensichtlich dafür entschieden, die letzten Tage einen Angstwahlkampf zu führen. Die eigene Angst vor einem Machtverlust und dem Fall in die oppositionelle Bedeutungslosigkeit muss wahrlich groß sein.
Ein Kommentar von Barbara Kostolnik aus Berlin. Nach der Debatte wurde es dann aber doch noch konkreter. Der Bundestag hat erstens den Aufbaufonds für die Flutgebiete beschlossen und zweitens dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen zugestimmt. Auf diesen Rechtsanspruch hatten sich Bund und Länder gestern Abend geeinigt, was höchste Zeit war, denn berufstätige Eltern und erst recht Alleinerziehende haben definitiv ein Problem, wenn die Kinder in die Schule kommen. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Kleinen in der Kita oft gut versorgt, mit Betreuungszeiten bis in den Abend, und das hörte dann an der Schule meistens auf. Viele Schulen haben noch gar keine Betreuung. Manche bieten zwar eine Ganztagsbetreuung an, der ganze Tag endet dort aber dann wundersamerweise schon um 16 Uhr. Es war klar, das wird sich ändern müssen. Also soll es jetzt ab dem Schuljahr 26/27 einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an der Grundschule geben. Dauert noch, aber immerhin. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann jedenfalls feiert die Entscheidung als Riesenerfolg, wie Markus Pfalzgraf aus unserer Stuttgarter Landesredaktion berichtet.
In einem sind sich die meisten einig. Einen Anspruch auf Ganztagesbetreuung für Grundschulkinder befürworten fast alle.
Insofern war das in der Sache mal ganz wichtig,
sagt der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen.
Aber der Bund war zu geizig. Ja, und wir mussten jetzt drum ringen, dass er, der den Rechtsanspruch ja eingeführt hat, dass wir ihn auch erfüllen können, nicht? Und dazu brauchten wir mehr Mittel und da haben wir, glaube ich, erfolgreich verhandelt.
Als Erfolg der SPD versteht Landeschef Andreas Stoch den Kompromiss. Für Baden-Württemberg gäbe es jetzt keine Ausreden mehr, bei der Ganztagsbetreuung voranzukommen. Während die CDU von einem Kraftakt spricht, verlangt FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rühlke eine Erklärung vom Ministerpräsidenten, wie er das finanzieren will. Kretschmann ist selbst verhalten.
Trotz der Mittel sind das gigantische finanzielle Lasten, die da auf uns zukommen. Und da müssen die Steuerquellen schon gut sprudeln, dass wir das auch hinbekommen. Also so ist es nicht, dass wir jetzt da toll bedient worden sind und müssen nichts mehr machen. Den Hauptteil müssen wir trotzdem immer noch selber bereitstellen. Das bedeutet für Baden-Württemberg 1 Milliarde in etwa. Davon kriegen wir jetzt 30%. Also den Hauptteil tragen wir immer noch.
Stufenweise über mehrere Jahre wäre das machbar, meint der Ministerpräsident. Landesverbände warnen, das dürfe nicht zu Lasten der Kommunen gehen. Gemeindetagspräsident Steffen Jäger.
Aus unserer Sicht wäre es zielführender gewesen, zunächst mit der kommunalen Ebene zu verabreden, welche Finanzierung es konkret braucht und dann auch die Frage zu beantworten, wie wir dafür das erforderliche Personal auch gewinnen können. Denn wir haben schon heute in der Kinderbetreuung, in der frühkindlichen Bildung, im vorschulischen Bereich einen erheblichen Personalmangel. Und wir haben die große Sorge, dass die jetzt gefundene Einigung diesen Personalmangel nochmals verschärft.
Außerdem sind die Landesverbände von Städten, Kreisen und Gemeinden skeptisch, ob die beschlossenen Milliarden für den Ganztag an Grundschulen überhaupt reichen.
Und dann gab es heute auch noch Änderungen am Infektionsschutzgesetz. Da haben die Bundestagsabgeordneten mehrheitlich beschlossen, dass sich die Corona-Regeln künftig hauptsächlich daran orientieren, wie viele Menschen wegen einer Infektion im Krankenhaus behandelt werden. Die Inzidenzzahl bleibt aber natürlich weiter relevantes Kriterium. Die neue Gewichtung wird in den Corona-Landesverordnungen eine Rolle spielen. Diese Verordnungen passen die Länder ja laufend an. In Rheinland-Pfalz hat Ministerpräsidentin Dreyer heute die 26. Corona-Verordnung vorgestellt. Sie sieht erstmals eine sogenannte Corona-Warnampel dazu. Nein, vor. Dazu jetzt aus unserer Mainzer Redaktion Landespolitik Matthias Zahn.
Die neue Corona-Verordnung sehe keinen Lockdown mehr als Schutzmechanismus vor, so Dreyer. Stattdessen werde bei steigenden Inzidenzen die Anzahl von Ungeimpften mit Test beschränkt, zum Beispiel in Geschäften oder Restaurants. Die Zahl der Ungeimpften, die mit Test zugelassen sind, sinkt mit jeder Warnstufe von 25 auf 10 und schließlich auf 5. Für Geimpfte und Genesene gilt diese Beschränkung nicht, auch nicht für Kinder bis zu einem Alter von 12 Jahren. Ministerpräsidentin Dreyer sagte, für Geimpfte und Genesene bleibe es bei einem sehr großen Stück Normalität.
Viel mehr Normalität, als wir es wirklich lange Zeit kontinuierlich auch erleben konnten. Und ich bin froh, dass man diesen Schritt auf jeden Fall gehen kann. Insofern glaube ich, dass unsere neue Warnampel der Situation gerecht wird, dass man Menschen, die geimpft und genesen sind und die keine größere Gefahr darstellen im Sinne der Pandemie, dass man ihnen die Normalität zurückgibt, dass man aber eben Getesteten auch Teilhabe ermöglicht, allerdings eben in einem geringeren Umfang, je nachdem, auf welcher Warnstufe wir uns gerade bewegen.
Die Warnstufen richten sich nach drei Werten, nach der 7-Tage-Inzidenz der Ansteckungen, danach, wie viele Covid-Patienten innerhalb einer Woche neu in die Krankenhäuser aufgenommen werden und danach, wie viele Covid-Patienten auf den Intensivstationen liegen. Auch für die Schulen sind die Warnstufen maßgeblich. Nach ihnen richtet sich, für wen die Maskenpflicht vorgeschrieben ist. Die Warnstufe 1 gilt laut dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium automatisch. Ein Zustand im grünen Bereich ohne Einschränkungen für Ungeimpfte ist demnach in der neuen Corona-Bekämpfungsverordnung nicht vorgesehen.
SWR 2 aktuell um 18.17 Uhr. Heute vor 70 Jahren hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe seine Arbeit aufgenommen. Es ist das höchste Gericht in Deutschland und achtet darauf, dass unsere Gesetze nicht gegen die Verfassung verstoßen, also gegen das Grundgesetz. Tun sie es, muss die Politik das Gesetz ändern. 16 Richterinnen und Richter arbeiten hier und erstaunlicherweise genießt keine andere Institution in Deutschland so hohes Ansehen wie das Bundesverfassungsgericht. Und das zieht sich durch jetzt dann 70 Jahre. Ein Anlass, um über die Rolle des Bundesverfassungsgerichts in unserer Gesellschaft zu sprechen, mit Dr. Christine Homand-Denhardt. Sie war viele Jahre Bundesverfassungsrichterin von 1999 bis 2011. Frau Homand-Denhardt, wie haben Sie die Zeit als höchste Richterin empfunden? Eine Ehre?
Ja, das ist durchaus eine Ehre für jeden Jurist und jede Juristin. Man kann vielleicht davon träumen. Ich habe damals noch, als ich anfing mit dem Studium, gar nicht davon geträumt, weil das viel zu hoch und viel zu weit weg war. Aber als mir dann die Frage gestellt wurde, ob ich mir das vorstellen könnte, in dieses Gremium, in dieses Gericht gewählt zu werden, da war das natürlich die Erfüllung eines Traumes.
Sie als Frau, als Richterin damals, wie sehen Sie die Rolle von Frauen im Bundesverfassungsgericht? Da gab es ja lange Zeit nur Männer. Gibt es so etwas wie einen spezifisch weiblichen juristischen Blick?
Ich glaube schon, nicht juristischen Blick, aber es gibt einen spezifischen weiblichen Blick, einfach aufgrund der Sozialisation von Männern und Frauen, die doch etwas unterschiedlich ist. Nehmen Sie einfach die Plattitüde, dass Frauen Kinder kriegen und ihnen zumeist auch die Kinderbetreuung noch immer zugewiesen wird, beziehungsweise sie sich auch zuvörderst verantwortlich dort fühlen. Und das prägt natürlich die Erfahrungen und lenkt den Blick auf bestimmte Dinge, die bei Männern nicht so vorkommen. Ich erinnere mich an Beratungen, wo es darum ging, ob es denn stimmt, dass Unternehmen immer noch zögern, Frauen im gewehrfähigen Alter einzustellen. Da haben unsere Kollegen im Senat uns gefragt und haben gesagt, gibt es dazu Statistiken? Also, dass da Frauen benachteiligt werden. Natürlich gibt es dazu keine Statistiken, aber es gibt Erfahrungsberichte. Und das nicht nur in Deutschland, sondern überall in der Welt. Und wir Frauen haben dann, wir waren damals 3 im Senat, haben uns dann auf die Suche gemacht nach diesen Berichten, um Überzeugungsarbeit zu leisten, was uns dann auch gelungen ist. Das ist ein kleines Beispiel unter vielen, wo sich Männer und Frauen in ihren Erfahrungen einfach ergänzen. Und das ist gut so, nicht nur beim Verfassungsgericht, aber auch dort.
Keine andere Institution in Deutschland respektieren die Deutschen so wie das Bundesverfassungsgericht. Woran denken Sie, liegt das?
Einmal sicherlich an der Güte der Rechtsprechung, wenn ich es mal so zusammenfassen will. Also das Gericht versucht auch immer, auch wenn es ihm nicht immer gelingt, einleuchtende Entscheidungen zu treffen und auch das Grundgesetz mit seinen Artikeln plastisch vor Augen zu führen. Wichtig ist aber natürlich auch das Instrument der Verfassungsbeschwerde. Also die Bürgerinnen und Bürger bei uns wissen, sie können sich notfalls an das Verfassungsgericht wenden. Das ist nicht in den meisten Ländern der Fall, wo es ein Verfassungsgericht gibt. Auch in Europa gibt es die Verfassungsbeschwerde des einzelnen Bürgers und der einzelnen Bürgerin nicht. Und das führt zu Vertrauen. Wir haben ja auch Verfassungsbeschwerden von einzelnen Bürgerinnen und Bürgern gehabt, die erfolgreich waren, wo die Gerichte bis in die höchste Instanz anders entschieden haben und das Verfassungsgericht dann den Bürgerinnen und Bürgern in ihrem Fall Recht gegeben hat, nicht nur in ihrem Fall damit, sondern auch im Hinblick auf die Entwicklung der Gesetzgebung. Und das stärkt natürlich auch das Vertrauen der Bürger.
Wir erleben in den letzten Jahren zunehmend eine, sagen wir mal, Europäisierung des Rechts. Es gibt immer wieder die Debatte, welches Recht Vorrang hat, europäisches, nationales. Es gab auch den Fall, dass das Bundesverfassungsgericht sich gegen ein Urteil des EuGH gestellt hat, Mai 2020, das EZB-Urteil. Muss das Bundesverfassungsgericht in diesem Zusammenhang um seine Stellung fürchten?
Ach, das glaube ich nicht. Es ist natürlich in den Jahren, wo auch die Verfassungsgerichtsrechtsprechung auf der europäischen Ebene zugenommen hat, Gott sei Dank. Wir hatten ja lange Zeit dort keine Maßstäbe, keine verfassungsrechtlichen, die aufgegriffen wurden auf der EU-Ebene. Also nachdem wir eine Verfassungsgerichtsbarkeit in Europa haben, muss man natürlich sehen, wie man miteinander sich koordiniert und gleichzeitig auch auseinandersetzt. Das findet statt auf den diversen Ebenen. Es gibt Treffen der Gerichte untereinander, wo man die Rechtsprechung miteinander diskutiert, durchaus auch kontrovers. Aber das Beste ist, solche Gespräche zu führen und Respekt jeweils voreinander zu haben. Denn natürlich ist die EU-Ebene diejenige, die für alle EU-Länder dann spricht. Aber auch die einzelnen nationalen Verfassungsgerichte müssen natürlich sehen, ob die EU ihre Grenzen wiederum überschreitet im Hinblick auf die EU-Verträge und damit auch über das, was die Gerichte auf der EU-Ebene entscheiden können.
Letztes Jahr hat das Gericht mit seinem Urteil zur Sterbehilfe für Aufsehen gesorgt, vor wenigen Monaten mit seinem Beschluss zum Klimaschutzgesetz. Inwieweit spielen denn gesellschaftliche Veränderungsprozesse bei der Urteils- oder halt in dem Fall Beschlussfindung auch eine Rolle?
Die haben immer eine Rolle gespielt. Sie müssen berücksichtigen, dass das Grundgesetz nun mehr als 70 Jahre alt ist und sehr abstrakte, richtungweisende, wichtige Entscheidungen und Richtlinien vorgegeben hat, die jeweils in dem Rahmen, in dem gesellschaftlichen Rahmen neu diskutiert und entschieden werden müssen im Hinblick auf Phänomene, die es in der Vergangenheit gar nicht gab. Die gesellschaftliche Entwicklung prägt sowohl natürlich die Gesetzgebung als auch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts.
Und das ist dann auch dazu da, um solche Gesetze in ihrem zeitlichen Kontext zu überprüfen.
Genau.
Die ehemalige Bundesverfassungsrichterin Christine Hohmann-Dennhardt im SWR2-Tagesgespräch. Ich danke Ihnen.
Bitteschön.
Der Streit zwischen Polen und der EU-Kommission um die polnische Justizreform, es ist ein Dauerstreit. Als Mitglied der EU hat Polen eine Justizreform verabschiedet, die den europäischen Grundwerten widerspricht. Brüssel hat das mehrfach angemahnt, Polen hat es ignoriert. Der Europäische Gerichtshof hat eine Eilverfügung erlassen, Polen hat es nicht so ganz ernst genommen. Nun hat die EU-Kommission beim EuGH beantragt, Sanktionen gegen die Regierung in Warschau zu verhängen. Stefan Überbach ist unser Korrespondent in Brüssel. Herr Überbach, was sind das für Sanktionen? Mit was müsste Polen da rechnen?
Die Europäische Kommission beantragt Bußgelder, Strafzahlungen, weil die polnische Regierung die einstweilige Anordnung der Luxemburger Richter beim Europäischen Gerichtshof bislang ignoriert hat, nämlich die Aufforderung, die Arbeit der umstrittenen Disziplinarkommission für polnische Richterinnen und Richter umgehend zu beenden, diese Kammer aufzulösen und die Tätigkeit zu stoppen. Dem ist Polen bisher nicht nachgekommen und deswegen geht jetzt die Kommission den nächsten Schritt, zündet sozusagen die nächste Eskalationsstufe und verlangt vom Europäischen Gerichtshof ein Bußgeld festzusetzen. Das wird jetzt ein bisschen dauern, bis die europäischen Richter darüber entschieden haben. Von 6 bis 10 Monaten ist die Rede. Aber das können schon empfindlich hohe Geldbußen werden.
Wie muss ich das einordnen? Ist das jetzt für die Kommission ein vergleichsweise harter Schritt?
Das ist insofern ein harter Schritt, weil es diesen Schritt in der Form bisher erst einmal in der Geschichte der Europäischen Union gegeben hat. Denn es geht um den Verstoß gegen eine einstweilige Anordnung des Europäischen Gerichtshofes. Und der Präzedenzfall, den es schon einmal gab, spielt im Jahre 2017. Und auch da hat Polen die Hauptrolle übernommen. Damals ging es um die widerrechtliche Abholzung eines geschützten Urwaldes im Osten von Polen. Da hatte der EuGH gesagt, das ist ungesetzlich, das muss sofort gestoppt werden. Eine einstweilige Anordnung wurde entsprechend verhängt, bis dann das endgültige Urteil mehrere Monate bzw. anderthalb Jahre später kam. Und die Luxemburger Richter haben der Regierung in Warschau damals gedroht, 100.000 Euro Strafzahlung pro Tag zu verhängen, an dem die Abholzaktion weiterläuft. Und Polen hat seinerzeit sofort die Baumfällarbeiten gestoppt, sich dem Urteil gebeugt und die Strafzahlung damit verhindert. Ob es diesmal auch so kommt, muss man sehen.
Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob man damit rechnen kann, dass dieser Schritt jetzt taugt, Polen zum Einlenken zu bewegen.
Das ist natürlich zumindest die große Hoffnung hier. Polen hatte ja zunächst angekündigt, dass die umstrittene Disziplinarkammer demnächst mal aufgelöst werden soll. Aber viel konkreter war die Regierung von Morawiecki dabei nicht geworden. Und das reicht der Brüsseler Kommission nicht aus. Da wollte man sehr viel mehr hören und feste Daten erfahren und vor allen Dingen auch die einstweilige Anordnung aus Luxemburg umgesetzt wissen, nämlich den Stopp dieser Arbeit der Disziplinarkammer. Das ist bislang nicht passiert. Ob jetzt die angedrohte Strafzahlung daran etwas ändert, das ist zumindest die Hoffnung. Aber für Polen steht ja noch sehr viel mehr auf dem Spiel in dieser Frage, sehr viel mehr Geld auf dem Spiel. Denn es geht auch nebenbei, in Anführungsstrichen gesagt, um die Auszahlung der Corona-Hilfen für das Land. Die sind von der EU-Kommission im Moment auf Eis gelegt. Da geht es um insgesamt 36 Milliarden Euro. Und auch da ist die Begründung aus Brüssel: Wir können dieses Geld erst dann auszahlen, wenn gesichert ist, dass die Verwendung dieser Mittel von einer unabhängigen Justiz überprüft werden kann. Und von der Unabhängigkeit ist die polnische Justiz nach Ansicht der Brüsseler EU-Kommission im Moment noch sehr weit entfernt. Also auch diese Gelder liegen auf Eis. Es könnte also teuer werden. Und vielleicht ist das der Hebel, der die Regierung in Warschau zum Umdenken bringt.
Sie haben vorhin von einer neuen Eskalationsstufe gesprochen, ich von einem Dauerstreit. Ist dieses Zerwürfnis zwischen EU und Polen eigentlich in irgendeiner Weise noch zu retten?
Ja, das ist die große Sorge, die hier in Brüssel tatsächlich auch viele Menschen inzwischen umtreibt, dass es nicht mehr zu kitten sein könnte, dass die Regierung in Polen dabei ist, das Land auf den Weg raus aus der EU zu bringen. Und diese Rechtsstreitigkeiten, die wir in den letzten Monaten bzw. Jahren zwischen Brüssel und Polen erleben, sind da, denke ich, kein sonderlich gutes Zeichen. Also die Sorge ist groß, dass die Eskalation weitergeht und irgendwann in absehbarer Zukunft in einem Austritt Polens aus der Europäischen Union münden könnte.
Das Gespräch mit Stefan Überbach haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Inzwischen hat sich die polnische Justizministerin geäußert und die Sanktionsandrohung scharf kritisiert. Sie hat wörtlich gesagt, unter dem Vorwand des Rechts habe man es mit einer Aggression gegen Polen zu tun. Und das war SWR 2 aktuell, heute mit Constanze Schirrer.